Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, es gibt Sünder und es gibt interessante Sünder. In Ninive gibt es nur Sünder. Aber Jona ist ein interessanter Sünder, weil er eben ein frommer Sünder ist. Und die frommen Sünder sind die interessanten Sünder, weil sie eben viel komplizierter sind, weil sie oft viel schwerer von Gott zu erreichen sind. Die frommen Sünder sind häufig Gottes Problemkinder. Sie sind für Gott viel schwerere Brocken als die unbekümmert frechen Gottlosen. Und darum nimmt unser letztes Kapitel das Thema Bosheit wieder auf. Aber nun geht es nur noch um Jonas Bosheit, also um fromme Bosheit, um böse Frömmigkeit. Gott verschont Menschen, aber der Prophet wird darüber böse. Gott hat ihn zur Umkehr gebracht, kürzlich im Bauch des Fisches. Jona hatte auch vor Gott kapituliert. Gott gab ihm eine neue Chance. Und nun kehren die Nineviten um, aber Jona will ihnen diese zweite Chance nicht zugestehen, die er selbst gerade erst erhalten hat. Bibelkenner werden sofort an ein Gleichnis von Jesus erinnert. Das Gleichnis vom Schalksknecht. Gerade Vergebung erfahren und dann beim Nächsten sofort alles vergessen. Was für ein Rückfall. Jona wollte schon auf seiner Flucht vor Gott, auf dem Schiff nach Tarsis, lieber sterben, als zur Einsicht zu kommen. Jetzt wieder das gleiche Dilemma. Dreimal erklärt er in diesem Kapitel, er wolle jetzt am liebsten sterben. Und was für ein ironischer Wechsel. Die ehemals Gottlosen haben ihr Unrecht beendet, Schluss mit Bösesein in Ninive. Und gleich darauf heißt es von Jona, da wurde er maßlos böse. Das Böse ist übergesprungen auf ihn. Die Rollen haben sich plötzlich vertauscht. Ich frage mich, ihr Lieben, wie kann das zugehen, dass ein Mann Gottes sich über die Umkehr der Bösen nicht freut, sondern darüber selber böse wird? Nun, wir erinnern uns, schon als er im Bauch des Fisches vor Gott kapitulierte und Gott für die Rettung lobte, schon da kam Jona ja nicht ohne einen Seitenblick auf diejenigen aus, die seiner Meinung nach noch etwas böser waren als er. In Kapitel 2, Vers 9 sagt er, wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Ein Seitenblick auf Ninive? Und dass Gott die begnadigt, jetzt begnadigt, scheint eine regelrechte Demütigung für Jona und für sein jüdisches Volk zu sein. Denn Ninive kommt damit in den Genuss der gleichen Gnade, die eigentlich Gottes auserwähltes Volk vorbehalten war. Werden da nicht alle Unterschiede plötzlich eingeebnet? Wo bleibt denn da die besondere Erwählung, fragt man sich. Jona wird böse und will sterben, schon wieder, weil Gott in seinen Augen so ungerecht ist. Er hat den Buchstaben auf seiner Seite. Er hat das Wort Gottes auf seiner Seite. Gott hatte ja wirklich gesagt, Ninive würde in 40 Tagen zerstört. Ja, das hatte er gesagt. Und auch für die besondere Erwählung Israels hatte er alle geschriebenen, versprochenen Buchstaben als Beweis für sich. Nur das Herz Gottes, das hat Jonathan total missverstanden. Wie Gott denkt, wie Gott fühlt, das wusste er gut katechismusartig aufzusagen. Wie sagte er? Ich wusste, dass du ein gnädiger, ein barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich selbst reuen. Ja, er konnte die Barmherzigkeit Gottes sehr gut rezitieren. Aber er konnte diese Barmherzigkeit nicht in sein eigenes Leben hineinlassen. Und vor Zorn betet er jetzt wieder. Wir kennen ja Gebete der Demut. Wir kennen auch Gebete aus der Angst heraus. Wir kennen Gebete in unserer großen Schwachheit. Wir kennen das Beten aus Furcht. Wir kennen das Beten in Bedrängnis. Und wir kennen auch das Beten aus der Dankbarkeit. Hier kommt noch für unsere liturgische Gebetssammlung eine weitere Gebetsform hinzu. Das Beten aus Wut und Zorn. Und beides macht Jona geradezu wortgewaltig. Erinnern wir uns, wie maulfaul, wie knapp er in Ninive predigte, in 40 Tagen Ninive kaputt. Im Hebräischen genau 5 Worte für die ganze Katastrophe der Stadt. Aber hier hält er, derselbe Jona, Gott geradezu einen ganzen Gebetsvortrag über seine innersten Beweggründe, seine Wut und seinen Zorn. Eine erste wichtige Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Gott enttäuscht die Gesetzlichen. Und ist es nicht schön, wie Gott das macht? Humor ist die Kunst, auch über sich selbst lachen zu können. In diesem biblischen Büchlein scheint es, als habe Gott selber Humor. Als könne Gott seine eigene Schwäche ertragen und sogar darüber lächeln. Die Frage ist eben nur, ob wir frommen diesen Gott ertragen können, der nicht alles auffährt, um immer Recht zu behalten, der sich nicht um jeden Preis immer durchsetzen muss. Gott lässt sich nicht auf die Buchstabenklauberei mit Jona ein. Er überzeugt anders. Er versucht eine ganz andere Didaktik. Gott sagt sich, wenn ich schon über mich selbst lachen kann, dann starten wir doch mal den Versuch, ob Jona auch ein Lächeln abzuringen ist, ob da was aufgeht bei dem, was ich jetzt mit ihm didaktisch tue. Jona soll selbst lachen können über seine Verbohrtheit. Und so, wie Gott kürzlich einen Fisch steuerte, so steuert er jetzt einen Rizinusstrauch. Schon im Altertum war die Rizinusstaude bekannt für ganz schnelles Wachstum. Sie schoss förmlich in die Höhe. Und Gott steuert außerdem noch einige Würmer und noch ein bisschen Ostwind und macht da so ein richtig schönes, eine schöne Geschichte daraus für Jona. Er will ihn nur überführen, nicht mit Worten, nein. Jona soll selbst dahinter kommen, was mit ihm los ist. Denn der trauert plötzlich. Er trauert plötzlich über sein kleines, winziges Privatglück. Aber gegenüber 120.000 Menschen ist er immer noch herzlos. In der Art, wie Gott hier handelt, ihr Lieben, da steckt eine Menge Ironie und kopfschüttelndes Lachen über diesen verbohrten Propheten. Jona ist für mich das Musterbeispiel eines gesetzlichen Menschen, eines gesetzlich Frommen. Was ist Gesetzlichkeit? Zum Beispiel, wenn ich meine Auffassung für Gottes Willen halte und ein Gesetz für andere daraus mache. Das ist Gesetzlichkeit. Dann bin ich gesetzlich. Wir haben jeder Einzelne unser gutes Recht auf unsere persönliche Glaubenserkenntnis. Wir haben das Recht auf unsere eigene Schriftauslegung. Wir haben auch das Recht auf eine eigene Glaubensauffassung. Überzeugungen, die uns heilig sind, dürfen wir haben, wir sollten und dürfen dazu stehen. Jona konnte gern denken, die Erwählung des jüdischen Volkes sei auf Ewigkeit exklusiv. Also Gott sei immer nur auf Israel konzentriert. Wir dürfen unserer Meinung sein, aber verwechseln wir das um Gottes Willen bitte nicht mit Gottes Willen. Es ist in Ordnung, wenn einer niemals eine Jeans anziehen würde, um im Gottesdienst hier vorn etwas zu sagen. Und dass er dabei stets eine Krawatte trüge, sofern es ein Mann ist. Aber ob Gott denselben Kleidergeschmack hat? Deshalb sollte man die eigene Vorliebe niemals von anderen einfordern. Wenn Gott ins Herz schaut, dann freut er sich sicher an einem Menschen, der ihn liebt, obwohl er in zerrissenen Jeans steckt. Vielleicht viel mehr als an einem Krawattenträger, der im Herzen langsam bitter wird. Er freut sich wahrscheinlich über aufrichtig gesungene Lieder mit Schlagzeug mehr als über Gewohnheitschoräle zur Orgel, die eben nicht von Herzen kommen. Und er freut sich über einen Nineviten, der gerade seinen unguten Weg verlässt, mehr als über einen hartherzigen Propheten, der alles richtig macht und zugleich doch alles falsch. Und ich beeile mich schnell hinzuzufügen, dass Gott wahrscheinlich strahlt über einen Mann mit Schlips, der ihn von Herzen lieb hat, ebenso wie über einen Teenager mit rotem Hahnenkamm und zerrissenen Jeans, der aus tiefstem Herzen einen Paul-Gerhardt-Choral zur Orgelbegleitung mitsingt. Ihr Lieben, es kommt eben darauf an, dass wir kein Gesetz machen aus unseren Überzeugungen, auch wenn sie uns persönlich heilig sind. Gott möchte die Herzen erreichen und Menschen für sich gewinnen. Und wenn das passiert, dann sind Formen zweitrangig. Ich sage nicht, dass sie unwichtig sind, aber zweitrangig. Sicher sind die Garderobenfragen und die Musikfragen schon lange keine strittigen Themen mehr in der Gemeinde. Sicher nicht. Vor wenigen Jahrzehnten waren sie es noch und haben... mein lieber Bruder Bernhard bezweifelt das, ja. Da habe ich ja jetzt ins Schwarze getroffen. Und ich dachte, ich habe über einen alten Hut gesprochen, den wir längst abgelegt haben. Wir können die Sache ebenso anwenden auf unser sogenanntes missionarisches Verständnis und die damit verbundenen Veranstaltungsformen. Ebenso ist es mit den verschiedenen Streitigkeiten, die wir miteinander ausfechten und in denen jeder annimmt, Gott gebe ihm Recht, nicht dem anderen. Und was ist denn, ihr Lieben, wenn Gott gar nicht daran interessiert ist, wer von uns Recht hat? Dass er da einfach darüber hinweggeht? Wenn er stattdessen nach Barmherzigkeit fragt, so wie bei Jona? Wer alles richtig macht, ganz korrekt, kann dennoch vieles falsch machen. Jeder, der seine Auffassung mit Gottes Gesetz gleichsetzt, muss damit rechnen, dass Gott die Gesetzlichen enttäuscht. Diese erste Einsicht aus Jona 4 biegt hoffentlich schon das eine oder andere bei uns zurecht. Eine zweite Einsicht kann noch etwas mehr gerade rücken. Gott will alle Menschen erreichen. Die Gemeinde ist nicht das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Wir als Gemeinde sehen uns zu Recht als Gottes Volk an. Wir sind quasi als nachträglich Adoptierte hineingenommen in die Versprechen Gottes an sein jüdisches Volk. Bloß musste schon vor 2500 Jahren Jona begreifen, dass Gottes Horizont immer weiter reicht. Gott sucht sich seine Leute von überall her zusammen. Das ist eine Lektion, die für die christliche Gemeinde schon von Anfang an ganz schwierig war zu begreifen. Zitiere ich mal meinen Kollegen Petrus aus Apostelgeschichte. Da sagt Petrus in seiner Predigt: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn ehrt und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündigt hat durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr über alle. Natürlich, Gott hat uns sein Wort gegeben. Damit sind wir privilegiert und uns ist das überhaupt nicht deutlich, wie privilegiert wir sind. Wir sind, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Aber von diesem her will Gott einen weiten Umkreis Frieden durch Christus verkündigen lassen. Denn in Wahrheit ist er über alle der Herr. Sie müssen es nur noch wissen und wenn möglich anerkennen. Wenn Gottes Interesse so weit reicht, ihr Lieben, dann greifen unsere Gebete häufig sehr zu kurz. Wir beten hoffentlich viel für die Gemeinde. Bitte keine Silbe davon streichen. Aber das Gebet für die Welt, für die Menschen, muss immer wieder hinzukommen und muss auf der gleichen Ebene liegen, denn Gott sind die anderen genauso viel wert wie wir, wie seine Gemeinde. Und wenn Gott so weit geht, dass ihm auch die Menschen unermesslich leid tun, die eigentlich nichts von ihm wissen, wie heißt es hier im Text? Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120 Menschen leben, die nicht einmal rechts von links zu unterscheiden wissen. Leute, wenn Gott so weit geht, dann ist das, was wir missionarisches Leben nennen, kein Anhängsel unseres Gemeindelebens, sondern steht im Zentrum. Salz und Licht in der Gesellschaft zu sein, ist doch kein Extra-Programm für die, die sich sonst noch nicht ausgelastet fühlen oder die ihr Hobby darin gefunden haben oder die eine besondere Ader dafür haben. Salz und Licht zu sein, ist Kernauftrag der Gemeinde Jesu Christi. Und es ist interessant, Jesus sagt nicht, dass wir es werden sollen. Jesus sagt, dass wir es sind. Also leben wir doch, was wir sind. Sind wir doch einfach, was wir sind. Aus diesem Grunde interessieren wir uns für Menschen. Aus diesem Grunde interessiert sich eine Gemeinde für den Kiez. Aus diesem Grund interessieren wir uns für die Umwelt, für die Politik, für Menschen, die Unrecht leiden. Wir wollen sehen, wie die Menschen leben, die Gott ebenso im Blick hat wie uns. Und das Ganze nicht aus Pflicht, sondern im Kielwasser der Barmherzigkeit Gottes. Wie gewinnen wir solche Barmherzigkeit? Wie gewinnen wir sie zurück? Schauen wir auf Jona. Er war zwar böse auf Gott und verschloss sich, wollte lieber sterben. Aber eins tat er dann doch. Er sagte all das seinem Gott. Sein Gebet war bockig, sein Gebet war Paragraphenreiterei, aber es war ein Gebet, es war eine Zwiesprache mit Gott. Jona hat die Adresse nicht aufgegeben, die er bisher hatte, Gott. Von daher meine dritte Einsicht. Wenn wir das Böse in uns Gott offenbaren, wenn wir es ihm zeigen, erst dann ist die Möglichkeit vorhanden, dass er es heilen kann. In Jona hatte sich wirklich schon lange eine sehr böse Gesinnung eingenistet. Seine Umkehr im Fisch war leider nur ein Zwischenspiel. Das Böse brach wieder durch. Jonas einzige Chance war folgende, dass das Böse wirklich ganz deutlich durchbrach, bis in seine Worte hinein. So konnte es heraus und so konnte Gott ihn anfangen zu korrigieren, liebevoll und nicht ohne Humor. Gott hat Jona neu in die Freiheit gestellt, wo er sich nun entscheiden konnte, bleibe ich auf dem Weg meiner eigenen Gesetzlichkeit, meiner Überzeugung, meiner Verletztheit, meiner Sturheit? Oder werde ich barmherzig mit mir selbst und demzufolge auch mit den anderen? Beide Wege standen ihm offen. Und welchen ist er gegangen? Wisst ihr nicht? Nein? Ich auch nicht. Das Jona-Buch, ihr Lieben, schließt mit einer Frage Gottes an Jona. Eine Antwort von Jona hören wir nicht mehr. Welchen Weg wird Jona gehen? Die Geschichte lässt es offen. Warum? Weil du, weil ich diese Geschichte zu Ende leben. Das ist keine Geschichte, keine didaktische Erzählung von vor 2.500 Jahren. Es ist eine Geschichte, die uns ins Leben geschrieben ist. Wie werden wir mit unserem inneren Jona diese Geschichte zu Ende leben? Schon wieder werde ich an ein Gleichnis erinnert von Jesus. Das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne. Da scheint Jesus vom Erzähler des Jona-Buches eine Menge gelernt zu haben. Er geht didaktisch ganz genauso vor. Er erzählt eine Geschichte und lässt am Ende die Geschichte offen mit einer Frage. Der Hausherr bittet seinen ältesten Sohn, der genauso stur, verletzt und wütend ist über seinen Vater. Und der Vater lädt ihn ein, am Freudenfest teilzunehmen. Und dann endet die Geschichte. So wie wir, der ältere Bruder im Gleichnis Jesu sind, so sind wir hier der Jona, der sich entscheiden muss, immer wieder neu entscheiden, für den Weg der Barmherzigkeit oder für den Weg der Rechthaberei und Verbohrtheit. Was machen wir denn mit unserer Unbarmherzigkeit? Jetzt sage mir keiner, dass sie nicht in ihm selbst wohnt. Sie lebt doch in uns, sie wohnt doch in uns. Leugnen wir sie? Ziehen wir die christliche Fassade auf? Dann bleibt das Böse in uns. Oder lassen wir es heraus, egal mit welchen Worten? Wagen wir es einmal, so bockig, so ungeistlich Gedanken Gott im Gebet zu sagen, muss ja kein anderer hören. Leute, erst dann kann Gott anfangen, eine Therapie mit uns zu beginnen. Dann ist das Geschwür gereift, dann kann es platzen und wenn der Eiter herauskommt, ist das hässlich. Natürlich, es stinkt, manchmal kaum auszuhalten, aber nur so kann gereinigt werden und kann Heilung beginnen. Auch hier gilt, dass Gott das Herz ansieht. Und Gott kann mit einem Jona, der unglaublich kaltherzig betet, mehr anfangen als mit einem Jona, der unklaglich tut und seine Kälte, seine Wut und seinen Zorn versteckt. Was für ein Jona lebt in uns? Ein äußerlich tadelloser oder ein echter, der auf dem Weg der Heilung ist? Welchen Weg schlagen wir ein? Und schon wieder werde ich an eine andere biblische Geschichte erinnert, die auf den ersten Seiten der Bibel zu finden ist. Auch da begegnet uns schon ein Jona. Kain. Aber Kain hat seine Wut und seinen Zorn nicht vor Gott ausgesprochen, obwohl ihn Gott dazu einlud. Er musste dann seinen schlimmen Weg weitergehen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, am Schluss bleibt für mich nur das Staunen. Das Staunen, wie geduldig Gott mit seinen Propheten umgegangen ist. Und das gibt mir für mich Hoffnung. Wenn Gott so viel Geduld mit Jona hatte, dann ist seine Geduld genauso groß in meinem Leben und in deinem Leben wie bei ihm. Gott will alle Menschen erreichen. Und er übergeht seine eigenwilligen Kinder dabei nicht. Um noch einmal einen Gedanken vom Anfang dieser Predigtreihe aufzugreifen. Damals sagte ich, die einen glauben, diese Geschichte sei eine wahre historische Begebenheit. Die anderen glauben das nicht. Ich hoffe, wir haben in dieser Reihe eins entdeckt, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Da darf auch wieder jeder seiner Meinung sein. Er darf sie nur noch nicht rechthaberisch vom anderen erwarten. Für mich persönlich ist diese Geschichte nichts anderes als eine didaktische Lehrerzählung über das Wesen Gottes. Und Christus, unser Herr, dieser Jesus von Nazareth, ihr Lieben, der hat dieses Wesen Gottes gelebt bis zum Tod. Durch ihn wurde die Barmherzigkeit Gottes sichtbar wie an keiner anderen Stelle. In ihm wurde die Barmherzigkeit Gottes Person und gelebt für die Frommen und für die Nichtfrommen. Jona, nach einigen Monaten müssen wir uns von ihm verabschieden. Der Jona in uns, der Jona in dir und in mir, der begleitet uns weiter. Aber wir entscheiden, in welcher Weise? Amen.